Danke an Rainer und Robert, zwei neue Unterstützer. Vielen Dank, dass ihr mithelft, damit viele Leute die Welt mit wenig Aufwand besser verstehen können. Am Donnerstag, den 9. Februar 2023, findet um 18.30 Uhr in Wien wieder mal ein echtes HörerInnen-Treffen statt, in gemütlicher Runde, wo wir einfach ein bisschen quatschen können. Wer Lust hat, meldet euch unter erklärmir.at/treffen an, dann bekommt ihr die Location zugeschickt. Ich freue mich schon sehr darauf. Nochmal der Link, erklärmir.at/treffen. Außerdem der Hinweis, unter erklärmir.at/shop könnt ihr euch T-Shirts, Hoodies, Tassen, Stofftaschen und so weiter von Erklär mir die Welt kaufen. Schaut gerne mal vorbei. Zur Info, die heutige Folge war eine Live-Aufnahme von der Langen Nacht der Podcasts in Wien.
Dann legen wir gleich los.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht's ums Thema Drag und das erklärt uns Rita Tail. Hallo.
Hallo Andreas.
Hallo liebe Rita, kannst du dich zu Beginn mal kurz vorstellen, bitte?
Mein Dragname ist Rita Tail. Die wenigsten verstehen das Wortspiel Read a Tale, eine Geschichte zu lesen. manche sagen aber Rita, die Rita, dann ist das Wortspiel dann auch hinfällig. Und ich mache seit Sommer 2021 Drag. Ich war zum ersten Mal bei der Pride 2021 in Full Drag draußen auf den Straßen und habe mit demonstriert. Und habe dann im August meine erste Performance gehabt und von da an ist es eigentlich relativ schnell bergauf gegangen. Ich habe sämtliche Auftritte in Wien und Umgebung gehabt, habe meinen eigenen Podcast auch gestartet, Your Tale, Wiener Drag Artist im Gespräch, wo ich auch jede Woche staffelweise Wiener Drag Artists zu All Things Drag interviewe.
Bevor wir jetzt darauf eingehen, was Drag genau ist und wo das herkommt, wir sitzen jetzt vor Publikum, das heißt, wir haben das Glück, dass dich zumindest ein paar der ZuhörerInnen sehen können. Die meisten aber nicht oder die müssen auf erklärmir.at gehen, wenn die Folge draußen ist und mal nachschauen. Kannst du mal erklären, den Prozess heute Nachmittag oder früh, ich weiß nicht, wann du angefangen hast, damit du so ausschaust, wie du jetzt ausschaust?
Also heute habe ich angefangen, wir haben jetzt 19.30 Uhr, das heißt, ich habe angefangen um 4 sowas. Das beginnt immer mit dem Rasieren, weil ich bin ein Mann out of drag. Ich weiß, man glaubt es kaum. Ich identifiziere mich als Cis-Mann und Drag ist für mich
Cis-Mann, quasi. Ein Cis-Mann, wenn man das noch nie gehört hat, was ist das?
Mir wurde das männliche Geschlecht bei der Geburt zugeteilt und ich fühle mich auch dem männlichen Geschlecht zugehörig und das nennt man dann Cisgender oder eben ein Cis-Mann. Und das heißt, ich muss mich mal rasieren. Heute war aufgrund der Kleiderwahl auch Brust und Achseln dran, nicht nur Gesicht. Manchmal habe ich so hochgeschlossene Sachen, da kann ich mir ein bisschen zurücklehnen, na, eine halbe Stunde. und dann geht's eigentlich schon los mit Make-up. Ich habe da vorne ein bisschen alles zusammengepackt, so schon ein bisschen überlegt, okay, welches Kleid ziehe ich halt an, welche Schuhe. Da ist halt auch oft wichtig nachzudenken, wie lang muss ein Drag sein, das heißt, wie bequem und praktisch muss es auch sein. Das schränkt dann auch meinen Kleiderschrank bis zum gewissen Grad ein, weil wenn ich da halt mit dem Reifrockkleid herkommen wäre, glaube ich, hätten wir alle weniger Freude gehabt. Genau, also ich richte mir alles schon zusammen. Das ist ein bisschen so, wie die Mama damals in der Schule das Gewand ausgelegt hat. So fühle ich mich dann. Und dann geht's los mit Make-up, Foundation, Augenbrauen abkleben, neue Augenbrauen aufzeichnen, das Ganze konturieren, also einschattieren, einlegen vom Gesicht, damit ihr ein bisschen weiblicheres, ein bisschen softeres Gesicht kriegt. Und Lidschatten, Eyeliner, Blush, Lippen, Wimpern. Und dann 2 Stunden später habe ich ein neues Gesicht.
Und für die, die es jetzt nicht sehen können, beschreibe ich es kurz. Du hast eine schöne, lockige, gewellte, blonde Perücke auf, ein knallviolettes Kleid, eine große Kette. Sind das Perlen? Wie nennt man sowas?
Ja, ich würde sagen Perlenkette, ja. So schwarze, eine schwere schwarze Perlenkette. Ja.
Viel Make-up, schöne Nägel, lange Spitze, hohe schwarze Heels.
Yes.
Damit man sich was drunter vorstellen kann.
Genau.
Fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Für jemanden, der sich noch nie mit Drag beschäftigt hat. Was ist das eigentlich?
Ich finde, 2023 Drag kurz zusammenzufassen oder so pauschal zu erklären, ist total schwierig. Vor 30 Jahren hätte ich gesagt, ein schwuler Mann, der sich als Frau verkleidet. Drag ist heutzutage so viel mehr. Drag ist Frauen, die weibliches Drag machen, Frauen, die männliches Drag machen, da sagt man dann Drag King, Drag Monster, die ganze Non-Binary-Bewegung hat da ihren Teil dazu beigetragen, dass es nicht mehr darum geht, ich bin jetzt ein Mann und muss so weiblich wie möglich ausschauen, sondern es ist eine kreative Self-Expression und ich finde, da gibt's auch heutzutage kein Label mehr. Wenn jemand zu mir herkommt und sagt, das ist my Drag, dann who am I to judge, um zu sagen, na, das ist nicht Drag. Also ich finde, man sollte Respekt vor der Kunstform haben. Es gehört viel dazu. Es ist ein Riesenaufwand. Es ist ein riesen finanzieller Aufwand auch. Und solange man das mit Respekt behandelt, finde ich, steht jeder Person zu sagen, das ist my Drag.
Ich habe versucht zu googeln, woher der Begriff kommt. Gibt's viele verschiedene Herleitungen. Habe zum Beispiel auch gefunden, scheinbar von Shakespeare, der in Regieanweisungen, wenn ein Mann eine Frau gespielt hat, ist dann gestanden Drag, also Dressed as a Girl.
Mhm. Dressed Resembling a Girl, hat man irgendwo gesehen.
Macht mehr Sinn.
Ja, oder das Nachziehen, das Nachdragen von den langen Schleppen damals. Also es geht definitiv irgendwie auf Shakespeare zurück. Ich habe auch tausendmal für meinen eigenen Podcast gegoogelt, weil ich kann keinen Podcast über Drag machen und keine Ahnung haben, woher es kommt. Das wäre ein bisschen schwierig. Und es gibt aber die perfekte Antwort, gibt es nicht. Also da scheiden sich ein bisschen die Geister, wie weit es genau zurückgeht und woher der Begriff genau kommt.
Mhm. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist 2023 diese Erklärung dann nicht mehr so zutreffend, dass ein Mann, der eine Frau spielt, Drag kann dann noch viel mehr sein.
Absolut. Also gerade in Wien haben wir auch so eine vielfältige Szene. Auch die Travestie-Szene fließt da irgendwie ein. Das ist ja auch nochmal eine ganz eigene Kunstform, die schon irgendwie was mit Drag zu tun hat. Travestie, ich werde so oft darauf angesprochen, wie ich den Unterschied zu Drag, Travestie erklären würde. Und ich würde sagen, bei der Travestie geht's eher darum, berühmte Persönlichkeiten nachzumachen. Ich habe in der ersten Staffel von meinem Podcast eine Travestiekünstlerin gehabt und da sind wir dem ein bisschen nachgegangen, wo liegen jetzt genau die Unterschiede. Also es ist ein definitiv, das sind tatsächlich schwule Männer, die sich als Frauen verkleiden, aber in den Shows halt auch dann teilweise, weiß nicht, David Bowie oder auch irgendwelche männlichen Charaktere, aber auch die Jazz-Kitty machen. und das ist ganz witzig und eine ganz eigene Kunstform, die natürlich Überschneidungen mit Drag hat. Und das gehört auch dazu. Also, wie gesagt, da jetzt zu sagen, das ist Drag, ist eigentlich sehr schwierig. Ich finde, anhand von Bildern kann man es ganz gut erklären. Das ist Drag, aber das ist auch Drag.
Die haben wir jetzt leider nicht. Deine Alltagspersönlichkeit und deine Drag-Persönlichkeit, was haben die gemeinsam und was trennt die?
Ich gebe so Antworten dazwischen, gell? Das ist ganz unangenehm. Aber ich würde sagen, einerseits sehr vieles und andererseits gar nichts. Ich war ganz lang der Meinung, dass mein Out-of-Drag-Ich, also Michael und Rita, ganz gleich sein, komplett gleich. Weil für mich das innere Gefühl gar nicht so anders ist. Natürlich, wenn ich jetzt in mich reinfühle, ich habe der Kleber da am Perückenansatz tut ein bisschen weh, die Nägel sind ein bisschen unpraktisch, die Ketten ist ein bisschen schwerer, das Korsett zwickt ein bisschen, die Heels zwicken ein bisschen. Aber sonst, mein Blickwinkel, ja, drag is painful, mein Blickwinkel wäre eigentlich jetzt der gleiche für mich. Wir hängen halt nicht mal Plastikhaar ins Auge. Also das innere Gefühl ist sehr ähnlich für mich. Woran ich dann meistens merke, dass ich gerade in Drag bin, manchmal vergiss ich es, ist, wenn ich mein Gegenüber anschaue. Und das ist so ein ganz eigenes Glänzen in den Augen vom Gegenüber. Diese Bewunderung, das ist, da weiß man es dann gleich wieder, dass man in Drag ist.
Genau. Und wann gehst du in Drag oder wann bist du aus deiner Drag Persönlichkeit oder dein alter Ego, wie auch immer man das nennen möchte?
Da gibt's auch nicht den einen Punkt, wo ich sage, okay, ab jetzt bin ich Rita Tail. Es ist schon der Make-up-Prozess, diese 2 Stunden, das hilft schon da irgendwie einzutauchen. Oder mein Körper ist mittlerweile so konditioniert, dass ich weiß, okay, wenn ich mich da jetzt zum Schminktisch hinsetze und anfange, dann geht diese Transformation los. Ich finde schon, so Perücke macht nochmal viel. Die falschen Wimpern geben auch nochmal so ein extra. Und Nägel tatsächlich auch. Meine Busenfreundin Grazia Patrizia sagt immer, Nägel sind meine ultimative Fantasie. Da spürt sie immer am meisten.
Aber machst du das zu besonderen Anlässen oder wenn du einfach Lust hast, wenn du auf Party gehst oder wenn du auftrittst auf einer Bühne?
Ich habe ein bisschen einen anderen Start gehabt als viele Drag Artists. Ich glaube, viele Drag Queens sind einfach fortgegangen in Drag. Und ich habe einen anderen Anspruch gehabt von Anfang an, weil ich eine Musical-Ausbildung habe und viel Theater-Musical gespielt habe davor, 8 Jahre lang. Aber ich mache es denen auch immer so halb. Mit der Frage bin ich auch sehr oft konfrontiert. Ja, wie ist denn das? Bist du jetzt noch Musical-Darsteller? Ja, na, keine Ahnung. Next question. Ich liebe es auch, dass ich mir selber eine Frage stelle, die ich nicht beantworten will.
Ich gehe schnell was trinken, du machst das einfach selbst.
Jetzt habe ich es vergessen, was ich geredet habe.
Was haben wir gefragt?
Genau, ich hab einen anderen Start gehabt, weil ich Musical-Darsteller davor war und habe dann auch den bewussten Entschluss gefasst, okay, ich will bei der Bühnenkunst bleiben, aber ich will komplett selbst bestimmen. Ich will nicht mehr unter der Hand eines Regisseurs, einer Regisseurin sein, die immer sagt, so musst du dann und dann den Satz sprechen, sondern ich würde jetzt eine Kunstfigur erschaffen, wo ich 100.000% Herrin über die Sache bin. Und ich war schon immer ein riesen Drag-Fan und genau, habe dann den ersten Lockdown auch genutzt, um so mit Make-up zu experimentieren, auch schauen, okay, wie muss ich mein Body shapen, dass das so meinen Vorstellungen entspricht, wie ich in Drag ausschauen will. Und dann habe ich eigentlich schon ein bisschen meine Fühler ausgestreckt, okay, wo kann man denn aktiv performen in Drag in Wien? Habe da eben mit der Grazia Patrizia und mit der Meta Market, die heute auch im Publikum sitzt, in Zivil, habe dann mit denen so total schnell entdeckt, dass wir einen gleichen Anspruch an Drag haben, nämlich einen sehr professionellen, und wir alle drei wollten einfach uns kreativ austoben und haben dann eigene Shows entwickelt. Ja, genau.
Aber kann man dann sagen, es ist neben der persönlichen Entscheidung auch eine berufliche Entscheidung?
Absolut.
Ist das immer so? Also wird man Drag-Artist, weil man das dann gerne auch beruflich auf der Bühne machen möchte?
Ich glaube, viele haben schon diesen Drive dahinter, dass sie sagen, okay, das wäre cool, wenn ich damit auch Geld verdienen würde. Viele haben dann aber nicht den Drive, dass sie da irgendwie dahinter bleiben. Und also den Druck und diesen Arbeitsaufwand dahinter, den muss man halt auch irgendwo gewachsen sein. Ich finde, da muss man auch ganz bewusst entscheiden, will ich das jetzt beruflich machen oder nicht. Dazwischen gibt's nichts.
Und wie schaut dein Beruf dann jetzt aus? Kannst du jetzt davon leben, Drag Artist zu sein? Und wie schaut dann so ein Berufsalltag bei dir aus? Wahrscheinlich anders wie bei mir.
Ich bin so reich wie noch nie. Spaß. Nein, ich kann eigentlich, klopf auf Holz, ich kann echt gut von Drag jetzt mittlerweile leben. Natürlich ganz transparent von der Quantität. Im Dezember bin ich jeden Tag auf der Bühne irgendwo in der Travestie herumgekupft, damit ich meine Miete zahlen kann. Und habe jetzt auch im Januar dann gesagt, okay, ich muss ein bisschen zurückschrauben, weil das ist echt ein bisschen zu viel. Und dann geht's. Also wenn man das schon so 3-4 Mal die Woche macht und auf das komme ich circa, dann geht sich das eigentlich schon ganz gut aus, ja.
Aber das war dann raketenhaft, oder? Wenn du erst im Lockdown angefangen hast?
Ja, ich wollte es halt unbedingt. Ich wollte. Und ich habe gesagt, okay, es gibt keinen Podcast in Wien, der Drag-Artist irgendwie eine Bühne gibt. Das mache ich. Ich habe VeranstalterInnen geschrieben. Ich hab dir zum Beispiel geschrieben, du hast 260 Folgen ausgebracht und keine hast, erklär mir Drag. Really, Andreas Sator.
Ertappt.
Genau, und so strecke ich halt ein bisschen meine Fühle aus, weil es einfach will. Ja, das ist mein Drive.
Und wie schaut so ein Abend da aus dann bei dir? Was machst du da?
Ich tue oft performen. Also oft komme ich irgendwo hin, bin gebucht, mache eine Nummer, zwei Nummern. Das sind dann meistens eher so Club-Bookings.
Aber was ist eine Nummer dann? Was heißt das?
Ich suche mir irgendeinen Song aus oder ich schneide selbst einen Song zusammen. Ich habe so ein bisschen, das habe ich auch von Anfang an eigentlich relativ strategisch geplant, dass ich eine Form von Lip-Sync, also Drag-Artists lip-syncen ja oft, das ist die Kunstform, dass man die Lippen synchron zu einem Song bewegt, um die Illusion, nicht nur die optische Illusion, sondern auch irgendwie akustisch und 5D weiterzutragen, quasi, dass man auch diese Stimme hat. Und ich habe da gleich am Anfang mal gedacht, okay, ich brauche irgendeinen USP und habe mir gedacht, okay, ich mache so Comedy-Lip-Syncs. Ich schneide bekannte Songs, zum Beispiel Barbie Girl, mit gesprochenem Wort zusammen. Und da habe ich die Tara von Saturday Night Live genommen und habe das dann irgendwie so abwechselnd zusammengeschnitten mit Übergängen und das dann gelip-synced, also dazu synchron meine Lippen bewegt. Und das habe ich dann so ein bisschen zu meinem Markenzeichen gemacht. Das wäre zum Beispiel eine Nummer. Also man bucht mich für irgendein Event, für irgendein Clubbing, dann komme ich dorthin, aufgemaschelt und bewege meine Lippen zum Song. Wow, es klingt so anticlimactic. Und dann gehe ich wieder. Oder zum Beispiel ein Gig von mir, regulärer, ist jeden Mittwoch eine Karaoke-Nacht zu hosten. Im Joe & Joe am Westbahnhof. Oder eben, wie gesagt, mit der Margit und Grazia Patrizia diese Theater-Drag-Shows in der Felix-Bar. Da nehmen wir das Publikum auf eine dreiteilige Reise zu irgendeiner absurden Geschichte, die wir uns ausgedacht haben mit. Ja, also so ganz und unterschiedlich. Ja.
Und gibt's die Rita dann auch privat? Also wenn du am Sonntag wen triffst?
Nope.
Nein.
Auch nicht im Bett. Nein, das, von dem her trenne ich es eigentlich schon ziemlich, zum Beispiel kann ich nicht privat nicht mit Nägeln, das schaffe ich einfach nicht. Die kommen rauf, wenn ich keine Handschuhe drüber habe, dann kommen die Nägel draufgeklebt und kommen dann auch am Ende des Tages wieder runter. Oder auch Make-up trage ich dann privat nicht mehr, wenn es eh in Drag als dein Hauptberuf so viel Make-up tragen musst, dann dankt dir die Haut, wenn es einmal zwei Tage Ruhe hat. Mhm. Genau.
Und ist das üblich, dass man dass das versucht wird, strikt zu trennen, oder gibt es da ganz verschiedene Zugänge?
Ich glaube, das ist sehr, sehr individuell. Bei vielen ist ja auch Drag irgendwie schon auch jetzt ist mir das Wort entfallen. Identifikation. Mhm. Ist das ein Wort?
Ja.
Ist es. Und für mich ist das halt eine reine Kunstform zum Beispiel. Also ich bin Michael out of drag, Rita in drag, ist mein Beruf. Natürlich macht es Spaß. Natürlich sitze ich da mit meinem burgenländischen Dialekt, so wie als Michael Ado sitzen würde. Da verschwimmen die Grenzen wieder ein bisschen. Aber für mich ist es jetzt keine Identität. Für manche aber schon. Manche finden, glaube ich, auch, vor allem Männer finden vielleicht auch mehr Zugang zur weiblichen Seite. Mittlerweile haben wir in Wien, wie vorher erwähnt, ganz viel non-binary, nicht-binäre Drag-Artists, Trans-Personen, Trans-Männer, die weibliches Drag machen, was ich auch wieder ganz spannend finde. Also das weibliche Geschlecht bei der Geburt zugeteilt und dann Transition zu Mann und dann aber als Kunstform wieder als Frau verkleiden. Das müsst ihr mitschreiben.
Nimm uns nochmal mit in die Zeit, als du da dann zum ersten Mal in der Öffentlichkeit aufgetreten bist. Das heißt, der Prozess vorher war, du bist Schauspieler, Musical-Artist und denkst da irgendwann, ich möchte quasi mein eigener Chef sein. Schaust da YouTube-Tutorials an, recherchiert man da dann auch in der Szene oder warst du da eh schon drin und hast Leute gekannt?
Aktiv gekannt, wenige, eigentlich hauptsächlich eben die Grazia Patrizia, die habe ich dann schon mal gefragt, wo bestellst du deine Perücken, wo lässt du deine Perücken stylen auch, aber ja, es war, was war die Frage?
Der Prozess, dass du zum ersten Mal dann den Auftritt machst, was ist vorher noch passiert? Also du kennst die Patrizia, ja. Mit der hast du darüber geredet, du hast da YouTube-Tutorials angeschaut.
Ja.
Und dann war es schon so, du hast dich zu Hause angeschaut und hast mit Freunden, Freundinnen geredet und gesagt, schaut gut aus und dann let's go.
Ja, eigentlich war es so simpel, ja. Die Patrizia hat mir auch ein bisschen gedrängt. Sie hat immer gesagt, jetzt tu endlich, wir wollen die buchen. Und ich habe gesagt, nein, ich bin noch nicht so weit. Ich finde das Make-up noch immer schrecklich. Und auch jetzt, wenn ich aufs Make-up vom allerersten Mal, und das liegt eigentlich nicht so weit zurück, also Sommer 21 zurückschaue, denke ich mir, um Gottes Willen, warum hat mir das niemand gesagt? ja, aber es war seitdem eigentlich der gleiche Prozess, wie er auch heute ist, nämlich Make-up anziehen und immer diese Kalkulation, wann muss ich wo sein, wann muss ich fertig sein, wann muss ich ins Uber steigen, das ist eigentlich von Tag 1 genau gleich geblieben wie heute.
Und wie ist dir da gegangen, wie du zum ersten Mal bei der Tür raus bist?
Es ist schon beängstigend. Also so tolerant und offen und cool wie Wien auch ist. Es ist eine Großstadt. Es haben viele Leute eine Meinung zu allem. Ja, also all eyes on you. Vor den Blicken ist man nicht gefeit. Die kummern so oder so.
Magst du das?
Nein, es ist schon schwierig. Also ich handhab das meistens so mittlerweile, dass ich zu einem Auftritt nur in Make-up gehe, möglicherweise vielleicht noch eine Maske drüber und eine Kappe auf und wirklich so burschikos eigentlich wie möglich oder maskulin unter ganz großen Anführungszeichen, damit ich möglichst wenig Angriffsfläche biete. Und dann nehme ich meistens auch zum Gig alles mit, dass ich mich danach komplett abschminken kann und komplett, man nennt das de-dragen kann, um wirklich als männlich gelesene Person heimgehen zu können, um ja nicht gecatcalled zu werden, um nicht die Straßenseite zu wechseln und die weiblich gelesenen Publikumsmitglieder heute nicken. Frauen kennen das heute halt und das steht leider nach wie vor an der Tagesordnung, dass man als weiblich gelesene Person nicht abends heimgehen kann und das möchte ich nicht verstehen. Das kann einfach nicht sein. Da müssen wir wirklich noch was tun dagegen.
Aber zu Beginn, wie du noch nicht so viel Erfahrung damit gehabt hast, hast du da manchmal Probleme bekommen? Haben dich Leute blöd angemacht oder?
Ja, mir hat mal ein kleiner Junge auf der Straße gefragt, ey, bist du schwul? übergriffig Matsch, außer, was soll ich dir jetzt sagen? Also, Da war ich noch in, also da war ich in Full Drag, mhm. bin ich zum Gig gegangen. Ja, also auch Öffis fahren habe ich jetzt probiert im Dezember, bis sie ganz schwierig. Also gerne Uber, wobei das auch nicht das Safeste ist für Drag-Künstlerinnen oder für Frauen, für weibliche gelesene Personen. Aber ja, mir ist jetzt noch nichts Gröberes passiert, sage ich jetzt mal. Aber ja, gibt coolere Sachen, als öffentlich in Drag zu sein. Also ich bin dann immer sehr froh, wenn ich entweder in dem Safe Space bin oder wenn ich wieder daheim bin.
Traurig. Du hast jetzt erzählt, manchmal gibt's Probleme, die Leute starren, es kann auch ungute Momente geben. Was macht Spaß daran?
Nächste Frage.
Warum? Also es ist eine berufliche Entscheidung, du bist deine eigene Chefin, du schaust toll aus, dir macht das Spaß. Aber welches Gefühl gibt dir das oder ja, was treibt dich da an?
Also ich kannte das Gefühl ja schon davor, ein bisschen von der Bühne, wenn du dann heimgehst, es ist einfach ein Gefühl, was dann niemand erklären kann, glaube ich. Ja. Erklär mir das Gefühl, auf einer Bühne zu stehen. und in Drag ist das nochmal eine Spur mehr. Wenn du nach so einem Auftritt leicht beschwipst, um 4 in der Früh im Bett liegst, bist du der glückseligste Mensch auf der ganzen Welt, weil ich zumindest das Privileg habe, mit dem, was ich machen will, mein Geld zu verdienen. Und ich weiß, dass das so viel nicht können. Und das ist halt echt cool.
Ist das für dich auch so eine politische, gesellschaftliche Sache? Möchtest du damit irgendwie auch Botschaften senden oder Menschen wie mich und das Publikum heute zum Nachdenken anregen?
Ich habe es eigentlich mit wenig politischem, aktivistischem Hintergrund gestartet damals und ich war gestern bei einer anderen Podcast-Aufzeichnung zu Gast und habe irgendwie realisiert, während ich gesprochen habe, die Rita Tail wird tatsächlich immer politischer und immer aktivistischer und ich bin mir immer mehr dessen bewusst, was es alleine heißt, wenn ich irgendwo in Drag bin, vor allem vor einem heteronormativen Publikum, wenn ich mich dorthin stelle und sage, das ist nicht mehr lustig herumhupfen in Frauenkleidung, sondern das ist eine total komplexe Kunstform. Und das ist einfach geil. Drag ist einfach geil.
Und nur zum Kontext, heteronormativ heißt, man geht davon aus, dass alle Leute hetero sind. Das ist die Norm, das Normale.
Na, dort, wo ich auftritt, meistens nicht, aber heute
ja, aber
zum Beispiel.
Ja.
Also das ist so ein bisschen mein aktivistischer Ansatz, auch ein bisschen, dass ich sage, okay, ich will auch Menschen erreichen, die nicht in der Bubble sind, die nicht in der queeren Blase sein und die eh alle Drag Queens, Drag Artists aus Wien schon kennen, sondern ich will das ein bisschen brechen und mache eben Karaoke-Nacht in einem Hostel. Geil. Mhm.
Und mit mir hast du es auch geschafft, weil ich bin auch in dieser Bubble nicht drinnen und ich habe selber im Vorfeld gemerkt, dass ich nicht ganz genau weiß, wie ich mich safe auf diesem Boden bewege. Also nur heute habe ich davon erzählt, dass ich dich interviewe und dann habe ich gesagt, ja, sie macht das und dann macht nein, ich weiß nicht, was ich sagen soll, was hätte ich sagen sollen.
Ich finde, Pronomen ist eh gerade so ein großes Thema auch. Einfach nachfragen. Ich verwende out of drag die männlichen Pronomen und in drag die weiblichen Pronomen. Bin aber auch nicht böse, wenn man out of drag die weiblichen verwendet oder mir Rita nennt, out of drag. Wenn ich so aufgemaschelt vor dir sitze und du sagst eher zu mir, your choice.
Ich habe auch an eine meiner liebsten Serien denken müssen, The Office, die amerikanische Version. Und da wird das zwar eh satirisch gemacht, aber trotzdem, glaube ich, sagt's was über unseren Zugang zu diesen Dingen. Also der Hauptcharakter, also es gibt eine schwule Person im Office und der Hauptcharakter macht immer wieder so Witze, oder er fragt nach, ob er nicht ein Kleid anziehen möchte, weil er ist ja schwul. Und das impliziert irgendwie, wenn du schwul bist, bist du kein Mann. Und wenn du kein Mann bist, dann trägst du ein Kleid. Und ich finde das sehr interessant zum drüber nachdenken. Ich habe auch zum Beispiel gedacht an den Elias Hirschl, der Salonfähig geschrieben hat. Der war dann bei Willkommen in Österreich zu Gast. Ich glaube, der ist als Mann gelesen oder identifiziert sich als Mann, hat da aber ein Kleid an. Mhm. Also das irgendwie bringt Leute wie mich und, glaube ich, viele andere zum Nachdenken. Zum Beispiel auch im Sommer denke ich mal öfter, warum müssen Männer eigentlich Hosen tragen, die urunbequem sind? Und warum gibt's eigentlich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, zum H&M gehe, oder irgendeine andere Textilkette, warum gibt's da quasi so, da darf ich quasi hin und in die andere Abteilung darf ich nur, wenn ich irgendwie ein Geschenk kaufe oder so?
Ich sag immer, it's just a fucking piece of fabric. Und die Art, wie das zusammengenäht ist, nämlich als A-Schlauch oder als Zwei-Schlauch, dann das am Geschlecht zuzuordnen, finde ich total absurd, wenn man darüber nachdenkt. Ich glaube, da bin ich fast ein bisschen die falsche Person, weil wear whatever you want. Also, wenn du im Sommer ein Kleid anziehen willst, zieh ganz an, Andreas. Ich pack Tanz.
Aber du hast gerade gesagt, du kannst dich in deinem Kleid nicht zurücklehnen. Also vielleicht hast du ein bequemeres für mich.
Es ist nicht das Kleid, es ist das Korsett.
Okay. vom RuPaul ist ja eine Legende. Mhm. Ich habe das nicht gekannt. 15 Staffeln auf Netflix, so quasi Deutschland sucht den Superstar nur für Drag, oder? Beschreibe ich das richtig?
Ja, also es ist definitiv eine Castingshow, aber ich finde, sie hat auch nochmal andere Aspekte wie alle anderen Castingshows. Es ist bis zum gewissen Teil natürlich gescriptet, aber im Vordergrund steht trotzdem die Kunstform Drag. Was bringt die jeweilige Person mit? Welche großer Aspekt natürlich auch Looks und Fashion. Und das war tatsächlich auch mein Zugang zu Drag. Ich war damals in einer Musical-Produktion und all the gays said, oh my God, die 8. Staffel von RuPaul's Drag Race kommt aus. Und ich habe gesagt, who? und die sagten, ja, das musst du unbedingt schauen. Und dann haben sie wirklich jede Woche drüber geredet. Und dann haben wir gedacht, passt, schauen wir das halt auch mal an. Dann habe ich die erste Folge gesehen und haben mir gedacht, was ist denn das für Schatz? Aber ich will die 2. Folge noch sehen. Und die 3. Und ja, the rest is history. Ich habe alle gesehen. Alle 2-mal gesehen, glaube ich. Ja.
Und von dem gibt es ein schönes Zitat. We're born naked and the rest is drag. Und das passt irgendwie zu dem, was du sagst. Weil jeder zieht. Ja.
Absolut egal. Mhm. Also wir, im Grunde genommen machen wir eh alle irgendwie Drag. Allein wenn du einen Gedanken daran verschwendest, was ziehe ich heute an. Don't call it drag, though. Aber ja, also unten drunter sind wir eh alle gleich. Es ist eigentlich wurscht und zieh gar was du anziehen willst. Sei, wer du sein willst, vor allem.
Aber ich finde es so spannend, weil einerseits bricht es total mit den Rollen, die uns zugeteilt werden oder die wir uns zuteilen lassen. Aber gleichzeitig ist es auch das ultimative Klischee. Also man sucht sich man schminkt sich sehr, man ist sehr schön, ein schönes Kleid, lange blonde Haare, ist ja auch das totale Klischee, wie sich der Mann die Frau vorstellt.
Sehr, sehr spannende Frage, sehr coole Frage, wie ich finde. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich muss halt einfach, ich schaue, wenn ihr mich out of drag sehen würdet, you gotta be gooped and gagged, weil ich schaue komplett anders aus. Das ist nicht Selbstwahrnehmung, sondern das kriege ich immer wieder gesagt. Und ich muss mit den Gegebenheiten halt zurechtkommen und das impliziert, wenn ich will ja irgendwie eine hyperfeminine Version meiner selbst sein, sage ich jetzt mal. Und das impliziert, dass ich damit spielen muss, die ganzen weiblichen Register zu ziehen, um so weiblich wie möglich ausschauen zu können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel keine Brüste drin habe oder kein Korsett. Oder yes, the ass is not real. Das ist Schaumstoff, das glauben wir auch für nicht. Damit ich eben diese Sanduhrfigur kriege, damit die Schultern, die breiteren, ein bisschen ausbalanciert sind in der Hüfte wieder. Das sind halt meine körperlichen Voraussetzungen und mit denen, die muss ich so shapen, dass das funktioniert. Wenn jetzt jemand zum Beispiel ein bisschen dünner ist, kennen wir ja alles, sind wir ja auch dran gewöhnt, dass das das Model-Ideal ist. Dünnere Drag-Artists kommen auch leichter, so unter Anführungszeichen, weg, wenn sie sich zum Beispiel nur ein Kleid anziehen und ein Gürtel in die Hüfte. Metamorphose schau mich nicht so an. die haben halt schneller, unter Anführungszeichen, die Illusion. Gilt jetzt auch nicht für alle, also kann ich jetzt auch nicht so pauschal sagen. Aber ja, wenn ich keine Hüften drin habe, schaue ich aus wie ein Mann. Da brauche ich mich schminken, was ich will, schaue ich aus wie ein Mann.
Aber ich finde es ja spannend. Ich denke jetzt nur laut drüber nach, aber irgendwie bestätigt das dann nicht sogar ein bisschen so diese Zuteilungen? Weil du sagst, du willst hyperfeminin sein, aber kann man nicht als Mann auch geschminkt sein, blonde, lange Haare haben, ein Kleid anhaben? Wird man dann quasi in dem Prozess durch die Kleidung zur Frau? Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich finde, wir leben ja eh gerade in einer ganz coolen, umbrüchigen Zeit. Was ist noch maskulin? Was ist feminin? Was ist dazwischen? Was ist androgyn? Da sind wir eh gerade total im Umbruch und ich glaube, da müssen wir uns auch irgendwo erst einpendeln. Und ich spiele tatsächlich in Drag nach wie vor mit den ganz klischeehaften weiblichen Attributen. Voluminöses, volles Haar. Ich greife auch immer zu den blonden Perücken mit Ansatz, damit es ein bisschen natürlicher noch ausschaut. Ich trage Nägel, damit die Wurstfinger ein bisschen länger ausschauen.
Das brauche ich auch.
Ja, genau. Also es ist halt mein Zuggang. Das ist so mein Drag. Aber das gilt bei weitem nicht für alle.
Ja. Wir kommen langsam zum Schluss. Machen wir kurz Drag 101. Wenn man das mal probieren möchte, wo fängt man an? Auf YouTube?
Gar nicht.
Sonst kriegst du Konkurrenz.
Ja, YouTube ist auf jeden Fall heutzutage ein sehr gutes Hilfsmittel. Ich habe ja, bevor ich überhaupt mit Make-up experimentiert habe, so viel YouTube-Tutorials schon geschaut, weil ich das einerseits total spannend und auch sehr beruhigend gefunden habe. Und ich habe das Know-how theoretisch schon lange, bevor ich überhaupt jemals einen Make-up-Pinsel in der Hand gehabt habe, habe ich irgendwie das Know-how schon gehabt. Und das war, also YouTube war definitiv ein guter Startpunkt und eben auch RuPaul's Drag Race. Da kann man sich sehr viel Inspiration holen. Da sieht man es halt einfach mit einem Klick am Fernseher, wie machen das andere.
Mhm. Und wenn man jetzt in Wien oder in anderen österreichischen Städten oder Orten sich das mal anschauen möchte, hast du ein paar Tipps, wo man da hingehen kann?
Also dadurch wir alle auf so vielen verschiedenen Kirtagen tanzen, ist es wahrscheinlich immer am klügsten zu schauen, ob man Drag Artists irgendwie in Wien findet oder Hashtag Drag Vienna oder irgend sowas eingibt oder auf Google Drag Shows Wien. Genau, also wir zum Beispiel in der Felix Bar finden viele Drag-Sachen statt oder uns halt einfach, wie gesagt, auf Instagram folgen, mir unter @readertale, Reader mit einem Y. Ich hoffe, das steht in irgendwelchen Shownotes.
Natürlich.
Sonst findet man mich nicht. Genau, also so pauschal jetzt zu sagen, dort und dort und dort. Mhm. Im Why Not findet viel Drag auch statt in der ältesten schwulen, queeren Diskothek in Wien. Diskothek, wie alt bin ich? 30. Genau. Also so die Szene-Lokale mal abklappern oder das mal da ein bisschen reinschauen, das schaut auf keinen Fall.
Und auch gleich deinen Podcast abonnieren, der heißt nochmal wie?
Your Tale, Wiener Drag Artists im Gespräch.
Liebe Rita, danke für deine Zeit.
Danke, lieber Andreas.
Was nehme ich mir mit? Sehr viel, denn ich war vorher ziemlich planlos, um was es bei Drag geht. Ich habe gelernt, dass sich Drag-Artists sehr entwickelt haben im Laufe der Zeit. Rita meinte, früher habe das Klischee noch gestimmt, dass das nur schwule Männer sind, die sich als Frauen verkleiden. Heute kann Drag ganz, ganz viel sein und ist sehr bunt und Menschen unterschiedlichster Identitäten drücken sich so kreativ aus. Ich fand das Gespräch und auch die Begegnung mit Rita vor dem Interview richtig toll und inspirierend. Heute habe ich auch wieder mal einen Buchtipp für euch. Herrschaft heißt das Buch von Tom Standage und der zeichnet nach, wie das Christentum uns bis heute prägt, egal ob wir gläubig sind oder nicht oder ob Kirchenbänke leer sind. Eines der spannendsten Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Wenn du Erklär mir die Welt gerne und oft hörst und es dir leisten kannst, freue ich mich, wenn du einen Teil zur Finanzierung des Projekts auf erklärmir.at beiträgst. Vielen Dank. Danke an Valentina Pfadner für die tolle Mitarbeit, an Missing Link für die Vermarktung und an Audio Funnel für den Ton. Verbindet euch mit Erklär mir die Welt auf Instagram, Signal oder Facebook. Abonniert uns auf Telegram und YouTube, da gibt es immer wieder Folgen, bei denen ihr auch das Video sehen könnt. Oder besorgt euch unseren Newsletter auf erklärmir.at/newsletter. Auf allen Kanälen bleibt ihr am Laufenden, könnt eure Fragen einschicken und erfährt als erstes von Events und Gewinnspielen. Wir verlosen etwa Bücher und anderes. Alle Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf erklärmir.at. Nächste Woche kommt ein Deep Dive mit der Grand Dame des österreichischen Politikjournalismus, Anneliese Rohrer. Darauf freue ich mich schon sehr. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.